Direkt aus Europa, Nummer 421, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Mit Heidrun Wimmersberg. 5 Regionen, 3 Länder, 3 Sprachen und ein vielfältiges kulturelles und geschichtliches Erbe. Das alles zusammen trifft man im Dreiländereck Belgien, Deutschland und Niederlande an, um Aachen, Lüttich und Maastricht. 1976 ist in diesem Gebiet die Arbeitsgemeinschaft Euregio Maas-Rhein gegründet worden. Gemeinsam werden Projekte mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsförderung, dem Arbeitsmarkt, der Mobilität, der Vernetzung von Forschung und Technologie entwickelt. Ursula Rütten.
Eine höchst fragwürdige Volksbefragung seitens der belgischen Behörden ergab ein fast 100-prozentiges Votum der Eupen Malmedia für Belgien. Doch schon 1925 erhielten die deutschsprachigen Neubelgier, zumindest formal, die gleichen Rechte im Königreich Belgien wie ihre Landsleute. 1927 gründeten belgische Verlegerfamilien die deutschsprachige Tageszeitung Grenzecho.
Als ein Organ, das damals dafür sorgen sollte, dass sich diese Ostbelgier, die deutschsprachigen Ostbelgier, belgisch fühlen sollen.
Verweist der heutige Chefredakteur des Blattes, der Aachener Lutz Bernhard und damit der erste nicht-belgische Chefredakteur, auf dessen ursprüngliche Mission. Doch das ideologische Netzwerk der Nazis hat sich nach 1933 längst auch im grenznahen Belgien ausgedehnt.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war dann auch hier sehr problematisch.
Resümiert Karl-Heinz Lamberts, langjähriges führendes Mitglied der Sozialistischen Partei und des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien. Von Anfang der 1980er Jahre an bis 2014 war er deren Ministerpräsident, mit innen- wie außenpolitisch zunehmenden Befugnissen. Lamberts vertritt die deutschsprachige Gemeinschaft unter anderem im Ausschuss der Regionen bei der Europäischen Union in Brüssel.
Es ging auch darum, ob die deutsche Sprache und Kultur erhalten werden konnte.
Ein Problem indes nur für die DG. DG, das landläufige Kürzel für die deutschsprachige Gemeinschaft. Gegründet 1984 mit der Einsetzung ihrer ersten Regierung in Eupen als autonomer Gliedstaat der Belgischen Föderation.
Der Vorteil dieser Region ist, dass sie zwar klein, aber ein geschlossenes Siedlungsgebiet ist.
Mit rund 77.000 Einwohnern. In 9 Gemeinden. Viel Wald und Weideland, Hochmoor. Vorwiegend kleine und mittelständische Betriebe. Im politischen und ökonomischen Zentrum Eupen leben 18.000 Menschen.
Anders in der grenznahen Provinz Limburg in Südholland. Dort sind die meisten Deutschen zugewandert. Vor allem seit der kleine Grenzverkehr in den 70er Jahren erleichtert wurde und das Wohnen dort erheblich billiger war. Deutsche gelten hier jedoch nicht als nationale Minderheit, mit Anspruch zum Beispiel auf Deutsch als Amtssprache wie in Ostbelgien, wo die deutschsprachigen Belgier allein schon verfassungsrechtlich andere Ansprüche haben.
Wir haben dieselben Handlungsmöglichkeiten, dieselben Rechtsgrundlagen, auch dieselben Zugänge zu der europäischen Entscheidungsebene, auch dieselben Mitbestimmungsrechte dort.
Wie Flamen und Wallonen.
Wobei wir auch großen Wert darauf legen, dass wir uns hier selbst gestalten und organisieren. Und wir haben nie besonderen Wert darauf gelegt, von der Bundesrepublik als eine zu unterstützende Minderheit angesehen zu werden.
1976 gründeten sie die Euregio Maas-Rhein, kurz EMR. Als Arbeitsgemeinschaft von 5 Partnerregionen, Südlimburg und die Provinz Limburg, Niederlande, die deutschsprachige Gemeinschaft und die Provinz Lüttich, Belgien. Auf deutscher Seite ist es die Region Aachen.
Wenn man hier wirtschaftlich überleben will, muss man mehr als nur seine Muttersprache können. Selbst der Handwerker, der hier aktiv ist, braucht Kenntnisse. Die Verkäuferin im Geschäft braucht Kenntnisse. Und jeder, der über die engen Grenzen der Region hinaus tätig sein will, der muss Französisch und Niederländisch können.
Beziehungsweise Deutsch.
Tagtäglich wechseln alleine mehrere tausend Pendler vom Wohn- zum Arbeitsplatz über die Staatsgrenzen hinweg. Seit 2007 hat die Euregio Maas Rhein ihren Sitz in Eupen. Karl-Heinz Lamberts ist im Zug des Rotationsprinzips seit März 2013 Vorsitzender dieser grenzübergreifenden Arbeitsgemeinschaft. Als ihr erklärtes Ziel will die Euregio im praktischen, alltäglichen Leben die Chancen und Vorteile des europäischen Binnenmarktes und der regionalen Standortvorteile so gut wie möglich ausschöpfen.
Mein Gefühl sagt mir, dass die Belgier sich fast zum Auftrag machen, alles sehr kompliziert zu machen.
Es ist das Gefühl von Lutz Bernhard, der Belgien als Chefredakteur vom deutschsprachigen Grenzecho tagtäglich begutachten muss.
Beispiel: Die Gesundheitsversorgung ist zum Teil Zuständigkeit der deutschsprachigen Gemeinschaft, zum anderen Teil aber auch immer noch föderale Gesetzgebung. Raumordnung, da wird jetzt zum Beispiel lange drum gestritten, dass die Deutschsprachigen endlich die Raumordnungskompetenzen, wie sie das nennen, bekommen. Da ist dann gar nicht so klar, wer entscheidet denn jetzt eigentlich in welchem Plan, wo was gebaut werden soll, wie es gebaut werden darf, sondern das geht auch wieder über verschiedene Verwaltungsinstanzen. Und in dem Fall gibt es eine Menge zu erklären. Kulturell spielt vieles, was aus Deutschland kommt, eine große Rolle. Sei es jetzt Kabarett, sei es Musik, sei es Fernsehen, sei es Theater. Aber es hat nichts damit zu tun, dass die Leute sich eher als Deutsche fühlen. Im Gegenteil, das ist ein Reizwort. Also wenn man verwechselt deutschsprachig und Deutsch, dann kriegt man relativ schnell eins auf den Deckel.
Wie attraktiv ist Deutschland für den deutschsprachigen Zwergstaat im belgischen Nachbarland, falls die föderale Einheit am Ende sein sollte?
Es gibt ja immer mal so Umfragen, was mit Belgien passieren würde, wenn sich Flamen und Wallonen am Ende doch nicht einig werden. Dann wird auch immer mal in der deutschsprachigen Gemeinschaft natürlich gefragt, was würdet ihr eigentlich wollen? Es gibt da keine ganz präzisen Daten zu, aber ein Großteil derjenigen, die gefragt werden, sagen dann immer, naja, vielleicht wäre Luxemburg ja eine Alternative. Also sich Deutschland anzugliedern, da gibt es durchaus Vorbehalte, ne?
WDR 5 Lebenszeichen.
Warten auf Enkelkinder. Vom Wunsch, Großeltern zu werden. Von Mechthild Müser.
Ich freue mich riesig. Mein Sohn ist ja nun 34 und ich werde 70 und nun endlich kann ich Großmutter werden. Also da wird irgendwas passieren, was ich jetzt noch gar nicht sagen kann, was da passieren wird.
Die Großmutterrolle, die finde ich jetzt auch noch mal angenehmer oder ganz angenehm, weil ich habe die Zeit, die kann ich mit meinem Enkelkind verleben, aber ich habe nicht die Hauptverantwortung. Im Gegenteil, ich kann auch mal ein bisschen Blödsinn machen und mir Freiheiten nehmen, die ich vielleicht mit meinem eigenen Kind nicht gemacht hätte.
Als Elternteil mit meinem Sohn und mit meiner Tochter habe ich immer wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich war ja berufstätig die ganze Zeit. Also mit den Kindern spielen und mit den Kindern in Urlaub fahren, war auch immer eingegrenzt. Insofern möchte ich auch gerne, dass meine Kinder wieder Kinder haben werden. Und ich bin dann so etwas, was eben eine Oma sein soll, etwas Sanftes und etwas nicht so stark Regulierendes, wie die Eltern das eben notwendigerweise sein müssen.
Der Gedanke, dass es nicht mehr drauf ankommt, der besticht an dem Verhältnis zu Enkeln, obwohl man sicherlich auch etwas falsch machen kann.
Susanne und Rainer Berthold Schossig haben zwei erwachsene Kinder, Tochter und Sohn, beide über 30, beide noch kinderlos. So wie viele, die nach dem Abitur erst die Welt bereisen, dann studieren und an der beruflichen Karriere arbeiten.
Der ganze Gedanke ist eigentlich damit verbunden, für diese letzte Zeit des Lebens, was 20 Jahre sein kann, ein Projekt zu haben, wo man nützlich ist, wo man etwas tut, das wichtig ist. Also, dass man doch selber einen Sinn in diesem Leben hat, außerdem, dass man sich um sich selber kümmert oder Reisen macht.
Die Schossigs leben in Bremen, der Sohn in München, die Tochter in Österreich. Selbst wenn Enkelkinder kämen, würden sie weit entfernt wohnen. Aber lieber das als gar keinen Nachwuchs. Auch die Psychoanalytikerin Hilde Ponsen muss immer wieder hunderte Kilometer fahren, um ihre Enkelin und die junge Familie zu besuchen.
Manchmal denke ich, ja, das finde ich ganz toll, wie die das machen. Manchmal denke ich, die setzen zu wenig Grenzen. Und dann muss ich mich aber korrigieren, dass ich das auch oft nicht gemacht habe. Und das andere ist, meinen Sohn auch als Vater zu erleben. Das konnte ich mir immer nicht vorstellen. Und das war auch für mich zuerst so psychisch betrachtet das Schwierigste, weil er war ja immer noch mein Junge oder mein Sohn. Und dann gleichzeitig zu sehen, wie er mit seiner Tochter umging, das gefällt mir. Und dann denke ich auch immer, also so viel verkehrt kann ich ja nicht gemacht haben. Ich würde gerne zum Beispiel ihr das Tanzen beibringen. Ich tanze nämlich selber Tango schon ganz lange und ich würde gerne auch mit ihr diese richtigen Mädchensachen machen. Hula-Hoop-Reifen und Rollschuhfahren, das ist ja heute nicht mehr so, aber Inline-Skater oder so Leichtathletik habe ich früher selber auch gemacht. Das würde mir Spaß machen, ihr beizubringen, aber auch mit ihr ins Theater gehen, in Puppenspiele, sowas alles.
Wenn ich daran denke, was ich von meinen Großeltern gehabt habe, was ich an Bildern habe, was ich an Erzählungen habe, das ist ganz, ganz wenig. Es sind Szenen, wie ich mit meinem Großvater zusammen am Tisch sitze und er liest aus einem Märchenbuch vor. Eine klassische Szene, so eine Schlüsselszene für mich. Und das ist im Grunde dieses romantische Bild des zur Ruhe gekommenen alten Mannes, von dem ich weiß, dass er mit mir verwandt ist, dass er der Vater meiner Mutter ist, war völlig klar. Aber der kommt aus einer anderen Zeit, 1870 geboren. Das war für mich der frühestmögliche Zeitpunkt biografisch, der mir überhaupt denkbar war. Dieser Mann war so alt, wie ich mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen konnte.
Rainer Bertold Schossig, Kunstkritiker und Journalist, geboren 1944.
Und das ist dieses etwas romantische Bild, er war 80 damals, wo man selbst dazu tendiert, sich in dem Maße zu überschätzen, dass man vielleicht derjenige sein könnte, der da auf diese romantische Weise aus anderer Zeit kommend Weisheiten mitzuteilen hat.
Tatsächlich haben Großeltern heute oft noch viele Jahre vor sich. Sie wollen noch etwas vom Leben. Manche gehen mit ihren Enkeln auf kleine und größere Reisen. Andere übernehmen sogar zeitweise die gesamte Versorgung, wenn die Eltern aus beruflichen Gründen ausfallen. Die Enkel geben ihrem Leben, nach Abschluss der Berufstätigkeit, noch einmal eine neue Zufriedenheit. Sie werden wieder gebraucht.
Yesterday, a child came out to wonder.
Doch in Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Oft müssen sich vier Großeltern ein einziges Enkelkind teilen. Ein Viertel der über 65-Jährigen hat gar keine Enkel. Entweder weil sie selbst kinderlos geblieben sind oder weil ihre Kinder keinen Nachwuchs haben. Die Gründe sind vielfältig. Einer der wichtigsten: die Frauen der Nachkriegsgeneration haben sich viele Rechte erkämpft. Sie wollten auf keinen Fall so leben wie ihre Mütter, abhängig vom Ehemann. Sie wollten ein eigenes Bankkonto, sie wollten einen Beruf ergreifen, auch ohne Zustimmung des Ehemannes. Das durften sie erst ab 1977. Sie wollten wirksame Verhütungsmittel benutzen und legal abtreiben. Veronika Benhold-Thomsen, 1944 geboren, wurde Professorin der Soziologie.
Ich war die erste Professorin im Übrigen auf Zeit in einem 30-köpfigen Kollegium von nur Männern. Das ist ein Beispiel und ich weiß, anderen Frauen ging es ähnlich. Und dann auch noch Mutter sein zu wollen, also in dieser ganzen Mühe, die Zeit und die Energie, die das kostete und dann auch aber gleichzeitig also gut Mutter zu sein und die Zeit und so weiter zu haben, das war sehr nicht nur anstrengend für mich, ich nehme auch an, also auch für meinen Sohn. Und das ist eine Hürde.
Hilde Ponsen, Jahrgang 1948, sieht heute als Psychoanalytikerin die Folgen.
Die heute 65-Jährigen sind ja die 68er-Generation, zu der ich ja auch gehöre. Und damals war es schon wichtig, als Frau selber in den Beruf reinzukommen, möglichst auch gar keine Zeit als Hausfrau zu Hause zu bleiben. Vielleicht etwas überspitzt der Bogen damals, würde ich aus heutiger Sicht sehen. Man hätte auch ruhig mal ein Jahr zu Hause bleiben können. Aber ich glaube, diese Generation hat immer alles gewollt. Also arbeiten, Kinder kriegen, natürlich möglichst ohne zu heiraten, weil Bindung war ja überhaupt nicht angesagt in dem Sinne von Eheschließung oder so. Und dann gab es ja auch in unserer Generation viele Trennungen, was wir natürlich alles besser machen wollten, aber was dann ja alles auch nicht so ganz gelungen ist. Und aus heutiger Sicht sehe ich, dass wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr überfordert haben.
Kinder und Karriere, das war und ist schwierig. Der ständige Stress hat mit dazu beigetragen, dass die Folgegeneration erst einmal vor allem auf den Beruf setzte. Manche entschieden sich bewusst, keine eigenen Kinder in die Welt zu setzen. Bis heute gibt es nur wenige Mütter in Führungspositionen. Immer noch hapert es an einer Kinderbetreuung, die wirklich die Arbeitszeit berufstätiger Frauen und Männer abdeckt. Die Kinder spüren, wie anstrengend es ist, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Auch wenn die Eltern tapfer ein Lächeln aufsetzen. Wenn sie dann selbst erwachsen sind, lassen sie sich Zeit mit dem Kinderkriegen. Zum Leidwesen derjenigen, die gern Großeltern würden. Der Deutsche Alterssurvey vom Deutschen Zentrum für Altersfragen ergab, dass die Rate derjenigen, die ohne Enkel sind, bei den 1944 bis 1948 Geborenen am höchsten liegt. Da war der Krieg verloren, die Alliierten hatten die Westfront zurückgeschlagen, Tausende und Abertausende Menschen waren auf der Flucht vor den russischen Truppen, wenig später kehrten die überlebenden deutschen Soldaten nach Hause zurück. Sie kehrten zurück, traumatisiert, verschlossen, von Bildern heimgesucht, die sie mit niemandem teilen konnten oder wollten.
Mein Vater hat natürlich auch nie über seine Erfahrungen im Krieg gesprochen. Wenn er gesprochen hat, dann nur eher im Sinne von irgendwie Dönekes. Also da ist überhaupt keine Verarbeitung gewesen. Aber es ist auch keine, das, was mit mir war, und mit mir war bestimmt so einiges, ne? Das weiß ich nicht und das ist auch nie angerührt worden und das macht natürlich auch eine Unsicherheit gegenüber dem Leben. Und die wird weitergegeben. Auch wenn ich mich sehr bewusst bemüht habe, das Gegenteil zu tun.
Ich glaube, dass der Generationenbruch zwischen uns im oder kurz nach dem Krieg Geborenen sehr groß war. Unvorstellbar groß im Vergleich mit anderen Generationen. Ich halte das, was passiert ist in Deutschland, diese unermesslichen Verbrechen, an denen viele beteiligt waren. Dies zu verarbeiten war für die Generation unserer Eltern und auch Großeltern zum Teil ein riesiges Problem und damit waren sie, glaube ich, vollständig beschäftigt.
Sensibel mussten die Nachkriegskinder die seelische Befindlichkeit ihrer Eltern erspüren, um sich darauf einstellen zu können. Mit ihren eigenen Sorgen konnten sie oft nicht zu ihren Eltern gehen, die hatten kein offenes Ohr für ihre kindlichen Kümmernisse.
Das würde ich auch so sehen, dass viele aus unserer Generation mit diesen Vätern in einem emotionskargen Milieu aufgewachsen sind. Dass diese Verdrängung, die ja auch vielleicht notwendig war für diese Väter zu überleben, dass das sich ausgewirkt hat auf den Erziehungsstil und auf die familiäre Atmosphäre. Das ist überwiegend doch eher emotionskarg, nahezu gefühlsasketisch war und dass dann die Kinder, die damit herangewachsen sind, große Probleme haben und hatten, diese Gefühle in sich selber zu entdecken. Wenn diese Personen wieder eigene Kinder haben, das tradiert sich dann.
Möglichst keine Schwäche zu zeigen, war das Gebot der Stunde, meint die Psychoanalytikerin Hilde Ponsen.
Da ist Leistung meistens angesagt, ein ziemlich hoher Perfektionismus, weil man will und darf keine Fehler machen. Weil zum Beispiel, ich habe gerade so eine Geschichte im Kopf, Fehler im Krieg zu machen, die konnten tödlich sein. Und da ist zum Beispiel in so eine Erziehung eingegangen, wenn man Fehler macht, ist es nahezu existenziell. was natürlich in der Realität gar nicht mehr so war. Aber diese Kinder dürfen keine Fehler machen von innen heraus. Und die fangen dann an, auch perfektionistisch zu werden oder viel Kontrolle ausüben zu müssen, damit sie keine Fehler machen. Und das ist so etwas, was weitergegeben wird.
Die Nachkriegskinder trugen die Folgen der elterlichen Kriegsbelastung, fühlten sich oft einsam, unsicher, ängstlich. Eine solche Kindheit ist keine gute Voraussetzung, um selbst Eltern zu werden. Manches gaben die Kriegseltern unbewusst weiter, anderes ganz bewusst. So wie die Familiengeschichte.
Meine Mutter war, nachdem mein Vater gestorben war, die Alterspräsidentin der Familie. Und sie hatte die Erklärungs- und Definitionshoheit darüber, wie diese Familie entstanden war, wie sie sich zusammensetzte, was die Vorfahren alles erlebt haben. Und das hat sie an ihre Enkel weitergegeben. Und sie hat eben, und das war das spezielle Desaster dieser Generation, verschwiegen, was der Großvater gemacht hat. Was, als das bekannt wurde, dann bei den Enkeln eine ganz große Enttäuschung und auch Zorn hervorgerufen hat. Viel mehr als bei mir, als ich das herausgefunden habe, dass der Vater Kriegsverbrecher war. Für die Enkel war das eine viel schlimmere Katastrophe. Und insofern sieht man, dass die Großmutter eine ganz, ganz große Bedeutung haben kann, wenn sie diese Kommunikationsfigur wird, wie sie meine Mutter war. Leider stimmte da nicht alles.
Rainer Bertold Schossig war den Spuren seines Vaters bis nach Frankreich gefolgt. Er deckte auf, was die Mutter verschwieg, und besprach es mit seinen erwachsenen Kindern.
Da bin ich wieder bei dem Wunsch, will ich Großvater werden oder nicht? Ich weiß, dass ich damit eine große Verantwortung auch übernehmen muss. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hoffe ich ja auch auf eine große Leichtigkeit. Man möchte das eigentlich von dieser Schwere wieder entlasten. Man möchte ein ganz naives, ungetrübtes Verhältnis nochmal erleben zur übernächsten Generation.
Ohne Enkelkinder wird die Familienlinie abgeschnitten. Diese Linien sind im gegenwärtigen Deutschland vielleicht nicht mehr so wichtig. In anderen Ländern gilt der Stammbaum heute noch quasi als Ausweis oder Pass. Ich bin der Sohn von so und so, der Vater von so und so.
Das ist eigentlich das, was einen erfüllt und was einen vom Gefühl her mit diesen jungen Menschen und Wesen, die da plötzlich neu da sind, verbindet. Dass es wirklich die Familie ist, in der man selber steht und dass man bemerkt, wie wenig wichtig man eigentlich selber ist. Den Großvater meines Großvaters kenne ich schon gar nicht mehr. Sie waren wichtig, dass sie da waren und dass sie dafür gesorgt haben, dass wir da sind. Und jetzt sind sie weg. Und wir selber nähern uns dem Tod, aber das Versöhnende ist, dass das Leben weitergeht. Und da sind die Enkel ein wichtiges Unterpfand. Also sie sind diejenigen, die das repräsentieren. Und deswegen liebt man sie.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich eingebunden zu fühlen. Das heißt, dass ich ein Gefühl habe, ich gehöre irgendwo dazu. Und das erlebe ich wirklich bei Jung, bei Alt, bei Frauen wie bei Männern rundum. Diese Suche, irgendwo dazu zu gehören und diese unheimliche Kränkung und Verlust und Trauer, wenn man nirgendwo dazugehört.
In den Nachkommen finden sich oft Gesichtszüge von Vorfahren, bestimmte Vorlieben oder andere körperliche Merkmale, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn erwachsene Kinder ihre Eltern zu Großeltern machen, verbessert sich oft die Beziehung zwischen ihnen, schon allein deshalb, weil die jungen Eltern dann besser ermessen können, welche Arbeit und Verantwortung die Kindererziehung bedeutet, welche Sorgen man sich macht. Hätte er Enkel, würde er sich besondere Mühe geben, mutmaßt Rainer Bertold Schossig.
Man möchte ja ein harmonisches Verhältnis zu diesen Kindern. Es sind ja kleine heranwachsende Wesen, die die Welt nochmal anders sehen können, wenn sie vielleicht diese Großeltern, diese Oma-Opa-Generation dabei haben, die nochmal einen anderen Blick öffnet auf das, was ihnen die Eltern vielleicht nicht vermitteln können.
Selbst manche, die nie Eltern gewesen sind, hätten heute doch gern Enkel. Kinder, für die sie nicht die volle Verantwortung tragen müssen. Denn Großeltern geben den Enkeln mit auf den Weg, was ihnen selbst wichtig ist. Sie haben mehr Zeit, mehr Gelassenheit und mehr Lebensweisheit. Und sie schätzen sich glücklich, wenn die Enkel ihnen Fragen stellen, die ihre eigenen Kinder vielleicht noch nie gestellt haben.
Ich bin Feministin. Also, dass das nun um mich herum geteilt wird, dass das eine wertvolle Weltsicht ist, das kann ich nicht behaupten. Aber ich bin ziemlich entschlossen, meiner Enkeltochter da ganz viel zu geben, dass sie sich eben als Mädchen, Frau fühlt und stolz darauf ist. Da werde ich viel für tun.
Ich glaube, dass das Generationsprojekt für uns von ganz besonderer Bedeutung ist. Denn wir waren das, was man Kriegskinder nennt. Und wir waren auch das, was man 68er-Generation nennt. Und in diesem Zusammenhang sind die Enkel nochmal von besonderer Bedeutung als nächste Generation und in gewisser Weise für mich auch der Garant, dass das, was wir begonnen haben, besser weitergeführt wird.
Ich stelle mir vor, dass mit den Enkeln das Altern selber auch etwas leichter wird. Weil du bist eben die Oma. Und als Oma gehörst du zu einer bestimmten Generation, die eben alt ist. Und du vergleichst dich nicht mehr nur mit den Jüngeren und den Leistungsstarken und den, die Ansprüche stellen, sondern du bist eben in dieser Position der Oma auch in einer gewissen Weise entlastet. Denn das ist anstrengend, immer jung zu sein, auch wenn man über 60 ist.
Es ist schon auch in der Fantasie zumindest eine Hilfe, wenn ich mir manchmal vorstelle, dann bin ich vielleicht 80 oder 85 und meine Enkelin, nehme ich jetzt mal an, hat ein Abitur und ich weiß, was sie studieren will und sie besucht vielleicht ihre alte Oma nochmal. Daran erfreue ich mich in der Fantasie total. Und darüber ja auch immer nochmal so einen Kontakt zu der realen, moderneren Welt zu bekommen, die sich ja immer weiterentwickeln wird, wo ich ja vielleicht gar nicht mehr mithalten kann. Das finde ich schon toll.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute eine Übernahme vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ein Manuskript zu dieser Sendung steht jetzt auch im Internet bereit, unter wdr5.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 420. Bei Kriegsende lagen in den von Bomben zerstörten Städten die Trümmer der zerstörten Häuser und die mussten weggeräumt werden, damit die Wege wieder frei wurden und der Wiederaufbau anfangen konnte. Da viele Männer als Soldaten gestorben waren oder in Kriegsgefangenschaft waren, waren es fast nur Frauen, die die Trümmer weggeräumt haben, und diese Frauen bezeichnete man als Trümmerfrauen. Von vielen Häusern lagen da nur noch Steinhaufen, und die wurden von den Trümmerfrauen nach und nach abgetragen. Die Steine brauchte man aber für den Wiederaufbau. Deshalb mussten die Trümmerfrauen von den Steinen, die noch zu verwenden waren, den Mörtel und den Putz mit einem Hammer abklopfen. Fürs Steineklopfen bekamen sie 72 Pfennig die Stunde. Das war keine leichte Arbeit, aber jeder musste versuchen, irgendwo Geld zu verdienen, und die Fabriken waren ebenso zerstört wie die Häuser. Frau Heise brauchte aber nicht Stein für Stein in die Hand zu nehmen, denn ihre Eltern besaßen einen Frachtkahn. Mit diesem Lastkahn hat sie, was von den Trümmern nicht mehr zu verwenden war, also vor allem Putz und Mörtel und kaputte Steine, aus Berlin hinausgefahren. Dazu wurde sie Anfang 1947 verpflichtet. Da war sie in Pommern und musste dazu nach Berlin kommen. In der Nähe von Berlin gab es viele kleine Baggerseen, wo man für den Straßenbau mit Baggern Kies herausgeholt hatte. Viele dieser Baggerseen wurden mit den Berliner Trümmern zugemacht. Für Frau Heise war dabei am schlimmsten, dass sie, nachdem sie in den Laderäumen ihres Transportschiffs Trümmer gehabt hatte, die Laderäume für den Transport von Waren wieder sauber machen musste. Aber diese Arbeit wurde besser bezahlt als die der Trümmerfrauen. Frau Kiesow und ihre Mutter bekamen als Trümmerfrauen nicht viel Geld, aber wegen der schweren Arbeit bekamen sie eine besondere Lebensmittelkarte für Arbeiter. Und auf diese Karte bekam man nicht nur Graubrot, sondern auch Weißbrot. Als sie mit der Arbeit angefangen haben und diese Lebensmittelkarten bekamen, haben sie sich gleich ein Weißbrot gekauft. Das haben sie dann an dem Abend gleich aufgegessen, weil sie ganz ausgehungert waren und sich endlich mal wieder etwas Gutes leisten wollten. Frau Kiesows Nachbarin im Haus Hansaufer 5 war noch nicht ganz 16 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Wegen der Bombenangriffe hatten sie Berlin verlassen und als sie wieder zurückkamen, haben sie festgestellt, dass ihr Haus ausgebrannt war. Alle Möbel waren weg, aber mit Steineklopfen konnte man überall Geld verdienen, denn in Berlin hatte man zum Bau der Häuser nur wenig Holz verwendet, sondern vor allem Steine. Holzhäuser waren abgebrannt, da war nichts mehr, was man noch hätte verwenden können. Aber von den Häusern, die nicht abgebrannt, sondern nur ausgebrannt waren, konnte man die meisten Steine wieder verwenden. Für den öffentlichen Wohnungsbau sind in Berlin die Bezirke zuständig. Das Haus am Hansaufer, in dem die drei alten Damen wohnen, hatte der Bezirk Mitte speziell für alte Leute als sogenanntes Seniorenwohnhaus gebaut und hat sogar bei Rentnern in anderen Bezirken damals dafür geworben, in die kleinen, aber altersgerechten Wohnungen umzuziehen. Ihnen wurde zugesichert, sie könnten da ihr Alter verbringen. Dadurch wurden die großen Wohnungen, in denen sie gewohnt hatten, für Familien frei. Aber dann hat der Bezirk alle Häuser an private Investoren verkauft und so ein Investor will mit seiner Investition natürlich Geld verdienen und hat kein Interesse, so ein Haus als Seniorenhaus weiterzuführen. Nach und nach sind viele alte Leute gestorben und die neuen Mieter mussten eine höhere Miete bezahlen. Der feste Hausmeisterposten wurde abgeschafft und den alten Leuten fehlt nun der Hausmeister. Aber nur noch die Hälfte der Hausbewohner sind alte Leute. Sie haben gegen die Sanierungspläne des neuen Hausbesitzers protestiert, aber nach und nach werden sie sterben. Und dann kann der Hausbesitzer machen, was er will. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 420. Danke.